Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichys Einblick am Freitag, 19. April. Zu einem Eklat kam es beim jüngsten Besuch der derzeitigen Außenministerin Baerbock in Israel. Wie der Fernsehsender Channel 13 berichtete, behauptete Baerbock bei ihrem Besuch bei Premierminister Netanyahu, dass die Situation in Gaza katastrophal sei. Netanyahu dagegen betonte, es gebe keinen Hunger in Gaza und wörtlich, wir sind nicht wie die Nazis, die gefälschte Bilder der virtuellen Realität geschaffen haben. Die Hungersituation in Gaza sei katastrophal, so dem gegenüber Baerbock. Sie könne auf ihrem Handy Bilder von hungrigen Kindern zeigen. Netanyahu habe sie aufgefordert, solche Fotos zu zeigen und sagte, dass es im Gazastreifen keinen Hungerfall gebe. Und wörtlich, Zitat, wir verfolgen das ständig, schauen Sie sich die Bilder der Märkte in Gaza und der Strände in Gaza an, dort gibt es keinen Hunger, Zitat Ende. Baerbock habe nach dem Bericht Netanyahu empfohlen, diese Fotos nicht weiter zu zeigen, weil sie nicht die reale Situation in Gaza beschreiben würden. Es gebe Hunger in Gaza, so Baerbock. Baerbock fragte, ob Netanyahu sagen wolle, dass die Ärzte in Gaza nicht die Wahrheit sagten und die internationalen Medien lügen würden. In sozialen Medien waren aktuelle Fotos aus dem Gazastreifen zu sehen, die ein lebhaftes Strandleben zeigten mit Menschen, die im Meer baden. Währenddessen befinden sich noch mehr als 130 Geiseln in Gefangenschaft der Hamas. 28 von ihnen hat Israel für tot erklärt. Seit dem Massaker der Terrororganisation am 7. Oktober sind rund 1200 Israeli und Staatsangehörige anderer Nationen getötet worden, mehr als 4600 verletzt. Nach Angaben des Welternährungsprogrammes haben Lastwagen mit Hilfsgütern erstmals den seit Kriegsbeginn neu von Israel geöffneten Grenzübergang im Norden des Gazastreifens passiert. Insgesamt seien es 25 LKWs mit 400 Tonnen Nahrungsmitteln gewesen. Die Flutkatastrophe im Ahrtal im Juli 2021 bleibt ohne Anklage. Schuld soll niemand haben. In Koblenz hat die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen gegen den Landrat von Ahrweiler, Jürgen Pföhler, und den ehemaligen Leiter des Krisenstabes, Michael Zimmermann, eingestellt. Die Beweislage würde nicht für eine Verurteilung ausreichen, so die Staatsanwaltschaft auf einer Pressekonferenz am Donnerstag. Die Staatsanwaltschaft hatte wegen der fahrlässigen Tötung durch Unterlassen ermittelt. Danach sei die Bevölkerung im mittleren und unteren Ahrtal zu spät vor jener tödlichen Flutwelle gewarnt worden, die im Juli 2021 das Ahrtal verwüstete. Dabei starben 135 Menschen, hunderte von Anwohnern wurden teilweise schwer verletzt. Die Ermittler sollen offenbar nicht genügend Belege gefunden haben, nach denen die beiden effektiver hätten handeln können, um Menschen zu retten. Die Informationslage sei zu diffus gewesen, heißt es. Die administrative und politische Verantwortung habe zwar beim Landrat gelegen, so der Staatsanwalt, nicht aber die strafrechtliche. Schon Tage vor der Flut habe es allerdings Wetterwarnungen, auch vor einer katastrophalen Lage, mit heftigem Starkregen und Überschwemmungen gegeben. Sie wurden ignoriert. Die Hinterbliebenen haben jetzt noch die Möglichkeit, gegen die Einstellung des Verfahrens vorzugehen und könnten eine Beschwerde einreichen. Opferanwalt Christian Hecken spricht von einem Justizskandal und hat angekündigt, Beschwerde einzureichen. Er fordert auch den Rücktritt des rheinland-pfälzischen Justizministers Mertin, FDP. Der habe einen Antrag auf Ersetzung der Staatsanwälte wegen Befangenheit ignoriert und sei für 2 Jahre chaotischer Ermittlungen mitverantwortlich. Eine Grundsanierung des Bürgergeldes fordert der Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger. Deutschland sei damit auf dem Weg in Richtung bedingungsloses Grundeinkommen. Der Sozialstaat solle zwar Hilfebeziehern mit mehr Respekt begegnen, doch mittlerweile werde umso mehr darüber gestritten, ob das Bürgergeld auch denjenigen noch genügend Respekt erweise, deren Ziel steuer- und abgabepflichtige Arbeit ohne Abhängigkeit vom Sozialstaat sei, so Dulger gegenüber der FAZ. Nein, sagen jetzt deutsche Arbeitgeber und haben ein 8-Punkte-Konzept vorgestellt, das Eigenverantwortung stärken und Hilfe auf wirklich Bedürftige konzentrieren solle. Jemand, der arbeite, müsse immer deutlich mehr haben als jemand, der nicht arbeite, so Dulger. Daher solle laut Plan der Arbeitgeber selbst erarbeitetes Einkommen weniger streng mit Sozialleistungen verrechnet werden. Vor dem Amtsgericht in Waren an der Müritz wurde ein Paar zu Geldstrafen auf Bewährung verurteilt, weil es auf einem Campingplatz bei Wesenberg vor 2 Jahren den Virologen Christian Drosten massiv beschimpft habe. Eine 51-Jährige und ein 49-Jähriger aus Berlin waren als Dauercamper auf einem Zeltplatz, auf dem auch Drosten eine Nacht übernachtet hatte. Die Angeklagte hatte zwar die meisten Vorwürfe gegen sie und ihren Mann zurückgewiesen, Drosten aber als Verbrecher bezeichnet. So wie auf dem Zeltplatz sei er noch nie beschimpft worden, so Drosten vor Gericht. Als Massenmörder und korrupter Mediziner soll er beschimpft worden sein. Sind Sie Drosten, du gehörst in den Knast, so zitiert der Nordkurier Aussagen aus der Verhandlung. Die Angeklagte hatte Drosten als Verbrecher bezeichnet. Er habe das Leben vieler Menschen und auch das ihrer Familie maßgeblich negativ beeinflusst, etwa durch die Befürwortung von Masken oder Schutzmaßnahmen für Kinder. Sie betonte jedoch, Drosten nicht bedroht zu haben. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Paar vor, Drosten mit seiner Familie im Juni 2022 beleidigt und bedroht zu haben. Sie habe Drosten nur mit den Auswirkungen seiner Corona-Aussagen, vor allem bei Kindern, konfrontiert, so die Angeklagte. Sie habe in einer offenen Kita mit 70 Kindern gearbeitet, die wegen der Corona-Maßnahmen plötzlich voneinander getrennt werden mussten und schwer darunter gelitten hätten. Sie hätten es damals nicht für möglich gehalten, dass sich so einer auf einem Campingplatz blicken lasse, noch dazu auf unserem Paradies, so die Frau wörtlich. Doch auch ein öffentlich bekannter Mensch wie Drosten habe das Recht, während seines Urlaubes in Ruhe gelassen zu werden, so Richter Roland Träger. Das Gericht sprach gestern eine sogenannte Verwarnung mit Strafvorbehalt aus. Die Geldstrafe von 1.200 für den Mann und 375 Euro für die Frau wurde auf 1 Jahr zur Bewährung ausgesetzt. Die Verfassung Thüringens solle geändert werden, um im Falle eines Wahlerfolges die AfD von der Macht zu halten. Im Erfurter Landtag haben Juristen und Politikwissenschaftler vom sogenannten Thüringen-Projekt Abgeordnete und Verwaltung 7 Empfehlungen vorgestellt, was tun, wenn die AfD am 1. September die Landtagswahlen gewinnt. So sollen Richter für das Thüringer Verfassungsgericht nicht mehr wie bis jetzt mit einer Zweidrittelmehrheit gewählt werden. Diese Wahl könnte die AfD blockieren. Das Gericht soll vielmehr das Vorschlagsrecht bekommen, der Landtag solle dann mit absoluter Mehrheit die Richter bestätigen können. Außerdem solle die Verfassung des Freistaates so geändert werden, dass AfD-Spitzenkandidat Björn Höcke nicht mehr die Staatsverträge mit ARD und ZDF kündigen könnte. Das hat er nämlich angekündigt und könnte dies nach der Verfassung Thüringens auch tun. Damit wäre auch das System der öffentlich-rechtlichen Sender zu Fall gebracht. Auch die linke Landeszentrale für politische Bildung soll Höcke nicht mehr auflösen dürfen. Groß ist die Angst der regierenden Linken, SPD und Grünen in Thüringen vor einer starken AfD. Nachzutragen bleibt, dass das linke Thüringen-Projekt sagt, natürlich die Demokratie schützen zu wollen. Morgen ist ein entscheidender Tag in den USA. Es geht um politische Weichenstellungen. Außerdem wird in New York heftig um die Besetzung der Jury des Gerichtes gerungen, vor dem der ehemalige Präsident Donald Trump steht. Jeden Tag gibt es dort etwas Neues. Suse Heger, Tichys Einblick-Korrespondentin in den USA. Blicken Sie eigentlich noch durch, was der aktuelle Stand ist?
Ich versuche durchzublicken. Ich habe hier mittlerweile eine Magnettafel in meinem Büro installiert, auf der ich die verschiedenen Prozesse versuche zu ordnen und in eine zeitliche Abfolge zu bringen. Im neuesten Prozess ist man ja noch dabei, Juroren zu finden, was sich als sehr schwierig herausstellt. Entweder sind sie bereits befangen oder sie wollen nicht, was durchaus nachvollziehbar ist. Denn ein Juror in diesem Prozess kann selbst eigentlich persönlich nur verlieren. Ist er mit in einer linken Blase beheimatet, das heißt, sind seine Freunde eher links und aufgrund seines Urteils wird Trump freigesprochen, hat er ein irren Ärger im Freundeskreis und umgekehrt genau das Gleiche, wenn er einen eher konservativen Freundeskreis hat und Trump kommt, wird verurteilt, kriegt er auch Ärger. Ich möchte nicht Juror in dem Prozess sein und ich glaube, die meisten der bisher vorgeschlagenen auch nicht.
Das ist also ein gnadenloser Kampf der Justiz gegen Donald Trump, um ihn am Wahlkampf zu hindern.
Ganz sicher. Der Richter hat bereits gesagt, der einzig freie Tag wird der Mittwoch sein. Wenn man den amerikanischen Wahlkampf kennt, weiß man, gerade am Wochenende ist ein Wahlkampfauftritt nach dem nächsten. Es wäre für jeden Wahlkämpfer besser gewesen, wenn der Freitag oder Montag frei gewesen wäre für ein langes Wochenende. Trump muss so am Sonntagabend quasi bereits in New York sein, weil er wird ja vom Secret Service begleitet. Der kann nicht am Montagmorgen um 6 Uhr erst in New York einfliegen. Da sind solche Sicherheitsmaßnahmen, die gemacht werden mussten. Es wird ihn stark behindern an seinen eigenen Auftritten, was natürlich Joe Biden sehr entgegenkommt, von dem man sich ja fragt, wer überhaupt zwei Wahlkämpfe in einer Woche absolvieren will.
Morgen soll ja jetzt endgültig entschieden werden über Hilfen für Israel, Ukraine und Taiwan. Das ist also ein entscheidender Tag in den USA, in dem es um künftige Weichenstellungen geht.
Also das Ganze schwelt ja nun schon länger. Im Senat ist es bereits durch. Jetzt muss es durch das Haus gehen. Es steht zurzeit auch der neue Speaker vom Haus. Wir erinnern uns alle, dass wir Anfang des Jahres dieses Nicht-Vorwärtskommen der Regierung hatten, weil der Speaker Kevin McCarthy abgewählt wurde und der neue Speaker Mike Johnson hat, glaube ich, 3 Wochen gebraucht, bis er gewählt wurde. Jetzt heißt es schon wieder, dass der Speaker da auf dem Schleudersitz sitzt, weil schon wieder einige möchten, dass er abtritt. Also es ist alles sehr in der Schwebe. Der Speaker legt hier sehr viel seiner eigenen Macht rein, hat das jetzt in 4 Teile aufgeteilt. Dieses ursprünglich als ein gebündeltes Gesetz geplante Unterstützungspaket. Es geht um insgesamt 95 Milliarden Dollar. Davon sollen 61 Milliarden Dollar in die Ukraine gehen. Das soll aber nicht alles nur Geld sein, was ausgezahlt wird. Es soll zum Teil als Kredit laufen. Das war ein Wunsch, den Trump auch immer geäußert hat. Es sollen 26 Milliarden, so es heißt, an den Israel gehen. Aber wenn man sich das Ganze genauer durchliest, dann sieht man, es geht 26 Milliarden in diesen Israel-Gaza-Konflikt hinein. Denn dabei ist nicht nur 4 Milliarden für den Iron Dome und 1,2 Milliarden für den Iron Beam, sondern es sind auch dabei 9 Milliarden in Humanitarian Assistance, also Unterstützung der Palästinenser im Gazastreifen. Dann stehen 8 Milliarden auf dem Plan für Taiwan, also da geht es um diesen Konflikt, es wird als Indo-Pacific Security Pact benannt. Es geht darum, was passiert, wenn China Taiwan angreift. Und es wird auch noch über einen potenziellen TikTok-Ban, also ein Verbot von TikTok abgestimmt. Das sind die 4 Sachen, über die Samstagabend hier im Kongress abgestimmt wird. Und dabei steht auch noch die Zukunft des Speakers auf dem Spiel.
Susi Heger, vielen Dank für diese Hintergrundinformationen.
Gerne.
Der kalte April hält sein Versprechen und macht, was er will. Heute gibt es wieder viele Wolken mit Regenschauern, die in höheren Lagen in Schnee übergehen können. Von Nordwesten her lockert die Bewölkung im Laufe des Tages auf. Es gibt aber immer noch Schauer und teilweise Gewitter. Es bleibt bei Temperaturen zwischen 5 und 12 Grad weiterhin kühl. Trockeneres und wärmeres Wetter ist noch nicht in Sicht. Und nun zum Energiewende-Wetterbericht von Tichys Einblick. Deutschland benötigte gestern Mittag um 12 Uhr nach Angaben der Agora-Energiewende eine elektrische Leistung von knapp 70 Gigawatt. Die 30.000 Windräder im Land lieferten magere 6,5 Gigawatt an elektrischer Leistung um 12 Uhr ab. Davon kann ein Industrieland nicht leben. Die Photovoltaikanlagen lieferten um 12 Uhr mittags 28 Gigawatt an elektrischer Leistung. Gut, dass dann die konventionellen Kraftwerke rund 25 Gigawatt um 12 Uhr liefern konnten und abends um 19 Uhr auf 32 Gigawatt ihre Leistung steigern konnten. Leistung einfach steigern geht bei Windrädern nicht. Kein Wind, kein Strom. Wenn wenig Wind weht, nützen auch 100.000 Windräder nichts. Und genauso sieht es bei Photovoltaikanlagen aus. Keine Sonne, kein Strom. Über Import- oder Exportleistungen lagen gestern Abend noch keine Daten vor. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tichiseinblick.de und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.